Deutschlandfunk. Der Tag.
Gute 2 Jahre Bauzeit, nur gute 2 Jahre, muss man sagen, für die sogenannte Gigafactory von Tesla in Grünheide im Osten von Brandenburg, mitten in einem Trinkwasserschutzgebiet. Heute ist offizielle Werkseröffnung, trotz Protesten von UmweltschützerInnen. Der Chef von Tesla, Elon Musk, will persönlich die ersten Fahrzeuge an die ersten KundInnen übergeben. Und wenn wir mal auf die Gästeliste gucken, da sieht man, welche Priorität dieses Projekt hat. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Verkehrsminister Volker Wissing und auch Dietmar Woidke wird mit dabei sein, der Ministerpräsident von Brandenburg. Er hat heute einen interessanten Aspekt genannt im Deutschlandfunk-Interview, um den es bei der Tag am 22. März gehen soll.
Wir haben in Ostdeutschland im Schnitt ein höheres Angebot an erneuerbaren Energien. Und alle, die heute neu investieren, auch übrigens Industrieunternehmen aus Deutschland, haben eigene Klimaziele. Das heißt, die können ihre eigenen Unternehmensziele nur erreichen, wenn sie erneuerbare Energien mit einsetzen. Tesla produziert mit 100% erneuerbaren Energien in Grünheide.
Standortvorteil durch erneuerbare Energien. Kann Tesla da eine Blaupause werden für andere Unternehmen oder wird das schwierig? Also einfach drauf losbauen und am Ende wird es schon klappen. Das funktioniert ja vielleicht auch nicht bei allen Unternehmen. Wir gucken genauer drauf. Weiteres Thema, die Unruhen auf Korsika. Es hat in den vergangenen Wochen schwere Ausschreitungen gegeben. Grund dafür war ein korsischer Nationalist bzw. der Angriff auf ihn. Und das alles mitten im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Hintergründe und Einordnung dazu bei uns. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. 5 Milliarden Euro, so viel soll Elon Musk investiert haben in seine Tesla-Fabrik in Brandenburg. Das Werk soll zum drittgrößten Automobilstandort in Deutschland ausgebaut werden. Es ist die größte E-Auto-Fabrik in Europa. 3.000 Menschen arbeiten bereits dort. Es sollen 12.000 werden. Also ein insgesamt sehr, sehr wichtiges Projekt für Brandenburg, für Ostdeutschland. Und ich habe es ja ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt, es hat nur 2 Jahre gedauert, dieses riesengroße Werk hochzuziehen. Welche Rolle spielen dabei die erneuerbaren Energien? Wie attraktiv macht es die Standorte, wenn diese erneuerbaren Energien vorhanden sind, eben auch für andere, für weitere Unternehmen? Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an mit Georg Ehring aus unserer Umweltreaktion. Georg, das Werk von Tesla gilt als Vorzeigeobjekt für Ostdeutschland, speziell dann natürlich für Brandenburg. Was Bau- und Genehmigungszeiten angeht, ist ja oft von dieser sogenannten Tesla-Geschwindigkeit die Rede. Nur um das nochmal zu verstehen, also innerhalb von 2 Jahren so ein Werk für E-Autos hochzuziehen, wie bewertest du das? Ist das schnell, schneller, super schnell am schnellsten?
Ja, das ist am schnellsten. Das ist eine ganz enorme Steigerung sämtlicher Prozesse. Normalerweise ist es ja so, dass man erst den Antrag stellt und die ganze Bürokratie erledigt und dann anfängt zu bauen. Und bei Tesla war es so, dass die Politik Tesla genehmigt hat, mit dem Bau sozusagen sofort loszulegen und auf die Genehmigungen zu warten und Tesla dann das Kostenrisiko getragen hat, falls die Genehmigung dann doch nicht stattfinden kann. Aber das war natürlich auch die Tatsache, dass gebaut wurde, für die Genehmigungsbehörden ein starker Druck und es gab bestimmt auch einen ganz starken politischen Druck dahinter, dieses Werk fertig zu kriegen, trotz großer wasserrechtlicher Bedenken. Vor allem, man hat ja gesagt, das Wasser wird knapp und das ist schon eine ganz enorme Sache. Sowas hat es, glaube ich, in Deutschland zumindest sehr, sehr lange nicht mehr gegeben.
Wenn wir mal bei dieser Schnelligkeit bleiben, könnte das denn jetzt eine Blaupause sein, auch für andere Unternehmen? Also einfach losbauen ohne Genehmigung, weil es ist genug Geld im Hintergrund da. Falls es nicht klappt, dann fällt man irgendwie weichgepuffert?
Da müsste man ja dann wahrscheinlich sehen, dass man eine ganze Reihe Industrieruinen auch produzieren würde. Wenn sich dann hinterher herausstellt, das Ganze ist doch nicht genehmigungsfähig, dann muss man es hinterher wieder abreißen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so eine Blaupause ist. Man muss die Genehmigungsverfahren so beschleunigen und so straffen. Und wenn die Genehmigung absehbar ist, dann möglicherweise auch vorläufige Vollzugsmöglichkeiten schaffen. Aber anfangen und dann den Antrag durchbekommen, das kann eigentlich nicht der Maßstab sein. Auf der anderen Seite, für ein Windrad zum Beispiel ist die Zeit bis zur Genehmigung nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie 4 bis 5 Jahre und dann muss es ja auch noch gebaut werden. Das ist so lange, das würde heißen, wenn man jetzt anfängt, den Windkraftausbau zu beschleunigen, bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts wird sich dann überhaupt nichts tun und das kann es also auch nicht sein. Also Tesla-Geschwindigkeit vielleicht nicht, das ist aber eher eine Metapher dann für Beschleunigung, die aber dringend erforderlich ist.
Noch eine Nachfrage an dem Punkt dazu. Jetzt ist natürlich auch Tesla einfach ein Riesenunternehmen, das ist ein Global Player. Das heißt, jetzt mal überspitzt formuliert, den rollt man jetzt da den roten Teppich aus, auch was die Genehmigungsverfahren dann eben angeht. Was ist denn dann mit kleineren Unternehmen? Die haben dann automatisch das Nachsehen, weil die können in dem Bereich eigentlich gar nicht mitspielen?
Ja, genau. Also kleinere Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sich Rechtsverfahren tatsächlich soweit ändern, dass überlange Genehmigungsfristen der Vergangenheit angehören. Denen wird man keine Sonderregelungen genehmigen und keine Beschleunigungsverfahren individuell aushandeln. Die sind darauf angewiesen, dass die Standardgenehmigungsverfahren so sind, dass da auch einigermaßen flott was bei rauskommt. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Grund dafür, dass man auf die Beschleunigung der normalen Genehmigungsverfahren setzt und die entschlackt und nicht Großunternehmen einfach den roten Teppich ausrollt. Tesla war jetzt vielleicht auch irgendwie ein Weckruf, dass es bei uns normalerweise zu lange geht. Aber es gibt auch gute Gründe, warum es manchmal ein bisschen länger dauert.
Oder eben irgendwie eine Zeitspanne dazwischen. Pardon, muss ja vielleicht auch nicht alles in 2 Jahren dann passieren. Kommen wir trotzdem nochmal zurück auf diesen Begriff, diese sogenannte Tesla-Geschwindigkeit. Ich komme deshalb darauf zurück, weil Wirtschaftsminister Habeck diesen Begriff auch verwendet. Bei der Energieministerkonferenz, vor 2 Wochen war die ungefähr, da ging es vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine darum, wie sich die deutsche Energiepolitik verändern muss.
Dass der Bau von Stromleitungen, von LNG-Terminals, von erneuerbaren Energien jetzt in, ich würde mal sagen, Tesla-Geschwindigkeit erfolgen muss und nicht in der Schlafmützigkeit, wie es bisher in Deutschland teilweise der Fall war.
Georg, was heißt denn dann Tesla-Geschwindigkeit jetzt in Bezug auf den Ausbau der Energieinfrastruktur?
Das heißt einfach, dass Verfahren sehr stark beschleunigt werden, dass man nicht durch diverse Instanzen zum Beispiel gegen eine Genehmigung klagen kann, sondern dass das mit weniger Instanzen möglicherweise einem schnelleren Weg vor das höchste, am Ende zuständige Gericht abgetan ist und abgehandelt ist. Und dass man diese Verfahren auf eine Weise beschleunigt, die mit den industriepolitischen Zielen und auch mit der Energiewende in irgendeiner Weise vereinbar ist. Bei diesen Verfahren geht es ja oft um Naturschutz und Windradaufbau ist ja zum Beispiel einerseits unter Umständen vor Ort naturschädlich, aber andererseits bringt uns das erneuerbare Energien und trägt dazu Minderung des Klimawandels bei. Und das heißt, es ist auch für die Natur sehr nützlich und diese Erkenntnis scheint sich auch langsam durchzusetzen.
Heißt aber auch jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht, ob erneuerbare Energien da sind oder nicht, kann für Firmen ein ausschlaggebender Faktor sein, sich anzusiedeln.
Ja, das hat man jetzt an diversen Beispielen gesehen. Das erste Beispiel ist natürlich Tesla, aber auch die Ansiedlung von Intel in Magdeburg zur Herstellung von Chips ist ein ähnliches Beispiel. Die haben auch ganz großen Wert gelegt auf die Versorgung mit Windstrom, damit sie eine gute Ökobilanz haben. In Heide in Schleswig-Holstein gibt es eine geplante Batteriefabrik, bei der das ähnlich aussieht. Und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das ja heute Morgen im Deutschlandfunk auch gesagt. Die Firmen wollen eine gute CO2-Bilanz vorweisen können und dazu brauchen sie erneuerbare Energien aus der Nähe. Für Finanzinvestoren ist das auch wichtig. Die haben standardisierte Verfahren, um den CO2-Fußabdruck von Unternehmen abzufragen. Und danach richten sich auch Investitionen zum Beispiel in Fonds, die auf eine gute Ökobilanz Wert legen. Und das heißt, das Geld fließt dann, wenn erneuerbare Energien in genügendem Maße zur Verfügung stehen, einfach besser.
Woidke hat auch gesagt, dass diese Unternehmen eigentlich ihre eigenen Klimaziele ja nur dann erreichen können, wenn sie erneuerbare Energien einsetzen. Siehst du das auch so?
Ja, das ist so. Und da kommt es dann zum Beispiel auch auf die Vorprodukte an. Wenn zum Beispiel ein Computerhersteller sagen will, ich habe eine bessere CO2-Bilanz als die Konkurrenz, dann muss er die Vorprodukte, zum Beispiel Chips, mit einberechnen. Und wenn der Chip-Lieferant sagen kann, meine Chips werden mit Windstrom gemacht, dann ist das für den Computerhersteller ein Argument, diese Chips zu kaufen, also ein ganz handfester Wettbewerbsvorteil.
Jetzt ist es natürlich schön, wenn wir hören, dass so große Unternehmen eben auch sich an die Klimaziele halten wollen, dass sie die erreichen wollen, dass sie auf erneuerbare Energien setzen. Aber diese Umweltaspekte, die bleiben ja. Und das sind ja auch Aspekte, die jetzt nicht immer zwangsläufig was mit Energie zu tun haben. Also da gibt es auch noch den Lärmschutz zum Beispiel. Es gibt den Wasserschutz. Es gibt die Anwohnerbelästigung, wollte ich schon sagen, also die Anwohnerbelastung. Da muss man ja trotz allem dann auch zusehen, dass man das mitdenkt. Jetzt nochmal vor diesem Gedanken Tesla-Geschwindigkeit. Ne? Wenn das jetzt der Maßstab werden sollte, funktioniert das denn alles zusammen?
Ja, es muss dann, die müssen diese Aspekte schneller geprüft werden. Die müssen nicht außer Acht gelassen werden. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Windrädern manchmal gute Argumente, die an einem bestimmten Standort nicht zu bauen. Das muss also dann geprüft werden, also beispielsweise mit dem Argument Vogelschutz, mit dem Argument Naturschutz in naturnahen Wäldern zum Beispiel. Es gibt bei Industrieansiedlungen das Thema Abgase, es gibt das Thema Lärm, es gibt das Thema Verkehrsanbindung und Verkehrsbelastung der Nachbarn, es gibt das Thema Abwasser. All das muss nach wie vor solide geprüft werden und da müssen die Behörden digitalisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort zur Beschleunigung von Verfahren. Aber man kann jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, all diese Prüfungen kosten nur Zeit, die lassen wir bleiben.
Klingt aber trotz allem so wie du es beschreibst, dass, wenn das jetzt nicht zwangsläufig alles direkt Hand in Hand gehen würde. Da gibt es schon noch einige Ecken und Kanten.
Ja, das kann man ja an den Genehmigungsverfahren sehen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wenn ein Windrad 4 bis 5 Jahre bis zur Genehmigung braucht, also das lässt sich schon beschleunigen, unter anderem auch durch Digitalisierung und durch Straffung von Verfahrensschritten.
Also wenn es jetzt wirklich ein Standortvorteil ist, dass eben erneuerbare Energien tatsächlich da sind, die auch von den Unternehmen dann genutzt werden. Was bedeutet das denn dann eigentlich für Bundesländer wie zum Beispiel Sachsen oder Bayern? Also in Bayern ist der Ausbau von Windkraft bei fast null, der tut sich so gut wie nichts. Sachsen tut sich auch schwer damit. Stehen die dann irgendwann ganz weit hinten auf der Liste bei den Unternehmen, wo man sagt, so, da könnten wir uns ansiedeln, das ist attraktiv und da muss man feststellen, nee, leider doch nicht?
Ja, die haben jetzt bei dieser neuen Ansiedlung erfahren, dass das wirklich ein wichtiges Argument ist. In Bayern gab es im letzten Jahr 8 neue Windräder, 2 alte wurden übrigens abgerissen, in Sachsen gerade mal 1 neues Windrad und damit kann man sich nicht mehr blicken lassen. Das ist eine rückwärtsgewandte Energiepolitik. Sachsen hat ja teilweise den Windkraftausbau gebremst und viele Politiker haben da gesagt, wir wollen die Braunkohle schützen und das ist ein sehr vergangenheitsbezogenes Vorgehen. Bayern wollte gern auf Atomkraft setzen, auf eine Laufzeitverlängerung, aber die scheint jetzt auch nicht zu kommen. Die müssen sich anstrengen, mitzuhalten, erstmal um umweltverträgliche Energie zu kriegen, aber auch um überhaupt Energie zu haben, denn neue Gaskraftwerke werden ja jetzt nicht mehr gebaut.
Glaubst du denn, da tut sich dann tatsächlich auch was, also jetzt in Bezug auf die Bundesländer, wenn wir mal Bayern als Beispiel nehmen, wenn der Markus Söder jetzt sieht, wie dufte das läuft in Brandenburg, meinst du, er nimmt sich dann nochmal was vor politisch?
Ich glaube, dass sich in Bayern da auch was tun wird und in Sachsen auch. Die Frage ist immer, tut sich da auch genug? Und ich glaube, da tun sich diese beiden Bundesländer noch ziemlich schwer.
Georg, dann danke ich dir fürs Erklären.
Bitte schön.
Der Krieg in der Ukraine war ja auch bei uns im Podcast in den vergangenen, ja, fast 4 Wochen sind es mittlerweile, so ein dominantes Thema aus nachvollziehbaren Gründen, dass eben andere Themen hier nicht so wirklich Platz gefunden haben, obwohl sie für die entsprechende Region eben auch wichtig gewesen sind. Und deswegen wollen wir jetzt ein bisschen konkreter werden. Ich spreche von Korsika, die Insel mitten im Mittelmeer, gehört zu Frankreich, genießt aber einen besonderen Status. Und genau dort hat es in den vergangenen Wochen schwere Unruhen gegeben. Ausgelöst worden sind die, weil der korsische Nationalist Yvan Colonna schwer angegriffen wurde im Gefängnis. Danach hat er im Koma gelegen. Colonna war in lebenslanger Haft, weil er Ende der 90er Jahre einen Präfekten ermordet hat. Gestern Abend kam dann die Nachricht, dass er verstorben ist an seinen schweren Verletzungen. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr Hintergründe liefern zu diesen Unruhen. Und das machen wir zusammen mit Christiane Kess. Das ist unsere Korrespondentin in Paris. Christiane, es ist ja gerade Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Vor diesem Hintergrund, vor dem Ukraine-Krieg, welche Rolle hat denn jetzt eigentlich das überhaupt gespielt in Frankreich, die Unruhen auf Korsika?
Also heute hat es etwas gedauert, bis es tatsächlich sich zum Thema Nummer eins hier aufgebaut hat. Der Tod von Ivan Colonna. Präsident Macron hat jetzt gerade eben reagiert und zur Ruhe aufgerufen und angekündigt, dass es Konsequenzen geben wird aus diesem Angriff auf Ivan Colonna im Gefängnis. Aber so wie du sagst, auch hier ist alles überschattet vom Ukraine-Krieg. Und das war heute auch im Prinzip so. Die Medien berichten vor allem über diesen Krieg. Das war anders, als es die Unruhen auf Korsika gegeben hat in den letzten Wochen. Aber selbst dann würde ich sagen, wenn der Krieg in der Ukraine nicht wäre, dann wäre das ein viel wichtigeres Thema in diesem Wahlkampf geworden. Korsika und der Kampf um eine größere Eigenständigkeit der Insel, das hat ja eine lange Geschichte und das hat durchaus immer mal wieder die nationale Politik bestimmt. Also gut möglich, dass der eine oder andere Konkurrent von Emmanuel Macron, der ja für seine Wiederwahl antritt, dass der in diesem Wahlkampf gehofft hat, der eine oder andere Kandidat oder die eine oder andere Kandidatin mit diesem Thema Korsika, da könnte doch noch was hochkochen, was den Amtsinhaber Macron, was ihm auf die Füße fällt, denn er hat gerade eine sehr starke Stellung, er ist ja wegen des Ukraine-Krieges in vorderster Position, ist international sehr engagiert. Macron hält Kontakt sowohl zum russischen Präsidenten Putin als auch zum ukrainischen Präsidenten Zelensky. Frankreich hat derzeit auch die französische EU-Ratspräsidentschaft inne. Da hat Macron eine zusätzliche Bühne. Das alles spielt ihm in die Hände. Er ist auch seit dem Beginn des Ukraine-Krieges in den Umfragen nochmal nach oben gestiegen. Diese Unruhen auf Korsika und der Konflikt um die Insel, das hat daran gar nichts geändert.
Dann lass uns doch noch mal auf diese Unruhen gucken. Erklär uns bitte noch mal, was genau dafür der Auslöser gewesen ist.
Der Auslöser war, dass Anfang März im Gefängnis im südfranzösischen Arles der korsische Nationalist Ivan Colonna schwer angegriffen worden ist von einem Mithäftling, einem radikalen Islamisten. Der hat Colonna geschlagen und gewürgt. 8 Minuten lang hat dieser Angriff gedauert. Man weiß das so genau, weil dieser Raum videoüberwacht war, in dem das stattgefunden hat. Und trotz dieser Videoüberwachung hat niemand vom Gefängnispersonal eingegriffen. Man muss vielleicht kurz erklären, etwas genauer, wer Ivan Colonna ist. Er ist jemand, der sich schon lange für eine stärkere Unabhängigkeit Korsikas eingesetzt hat und hat eben eine lebenslange Haftstrafe wegen des Mordes an dem Präfekten Claude Erignac auf Korsika 1998 abgesessen. Präfekt heißt von der Zentralregierung in Paris eingesetzt. Also das bedeutet ein Vertreter der Regierung vor Ort und heißt, dass dieser Mord zum einen natürlich ein Verbrechen an einem Menschen war, aber auch am französischen Staat. Ivan Colonna hat immer bestritten, an diesem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Und bis heute, ich habe das heute Morgen in Interviews auch wieder hier gehört, bis heute glauben korsische Nationalisten an seine Unschuld, obwohl er 3-mal verurteilt wurde. Und das hat Colonna zu so etwas wie einer Legende gemacht. Dazu kommt auch seine Geschichte, die recht spektakulär ist, denn er ist nach dem Attentat jahrelang erstmal gesucht worden. Man hat ihn sogar in Südamerika vermutet und dann hat man ihn in den korsischen Bergen aufgespürt, in die er sich zurückgezogen hatte. Da hat man ihn dann gefunden und erst dann konnte er verurteilt werden.
Die Unruhen auf Korsika, wie haben die denn dann konkret ausgesehen?
Ja, es ist nach diesem Angriff auf Ivan Colonna vor allem der Zorn von jungen Leuten in Korsika hochgekocht. Die sind dann auf die Straße gegangen, haben Molotow-Cocktails auf die Präfektur in Bastia im Norden von Korsika geworfen. Brandsätze sind geworfen worden. Also das war richtig gewalttätig. Es hat über 100 Verletzte gegeben, der Großteil davon Polizisten. Ich habe diese Bilder hier gesehen und da konnte man erkennen, dass lokale Politiker auf Korsika, von denen viele auch Nationalisten sind, also Nationalisten muss man auch kurz sagen, die werden so genannt, aber das bedeutet vor allem, dass sie sich einsetzen für eine größere Unabhängigkeit der Mittelmeerinsel vom französischen Festland. Mhm. Und die haben versucht zu vermitteln auf der Straße, die haben sich immer wieder zwischen Sicherheitskräfte und Demonstranten gestellt, versucht zu deeskalieren, durchaus auch gesagt, wir machen uns Sorgen, dass es hier zu schweren Verletzungen kommen kann. Einige haben auch die jungen Leute in Schutz genommen gegen die Polizei und gesagt, die Polizei geht hier zu hart vor. Aber auf den Bildern hat man eben auch gesehen, dass diese jungen Menschen zum Teil auch sehr hart vorgegangen sind. Die waren wirklich vermummt und wie gesagt auch gewalttätig. Es gab aber auch friedliche Solidaritätsdemonstrationen für Ivan Colonna. Mehrere tausend Menschen, die sind da auch auf die Straße gegangen auf Korsika und haben auch recht klar ihr Entsetzen über diesen Angriff auf Colonna im Gefängnis klargemacht. Auf Plakaten haben sie zum Beispiel den französischen Staat angeklagt des Mordes an Colonna.
Und wie hat der französische Staat dann darauf reagiert? Also französische Regierung, sprich Macron?
Also erstmal hat Premierminister Jean Castex nach diesen ersten Demonstrationen eine Forderung aufgegriffen, die von korsischen Nationalisten auch schon länger besteht, nämlich den Sonderstatus von korsischen Gefangenen aufzuheben. Der führt dazu, dass diese als besonders gefährlich eingestuft werden und die Folge davon ist, dass sie nicht in eine Haftanstalt auf Korsika verlegt werden können, sodass zum Beispiel auch die Familien sie öfter und unkomplizierter besuchen können. Das hat Jean Castex gemacht. Er hat diesen Sonderstatus bei 3 Gefangenen aufgehoben. Ivan Colonna war einer davon. Aber es hat ihm nichts mehr genutzt. Die 2 anderen Gefangenen dieses sogenannten Kommandos Erignac, die eben auch verurteilt sind wegen des Attentates an den Präfekten, die können und sollen jetzt verlegt werden. Und dann kam überraschend eigentlich letzte Woche die Ankündigung der Regierung, wir können verhandeln, auch mit Aussicht auf Autonomie. Und das war neu. Also diese Autonomie so klar als Perspektive zu stellen, das hat es davor nicht gegeben. Das hat der Innenminister Gérald Darmanin letzte Woche angekündigt, bevor er nach Korsika gereist ist. Zu dieser Autonomie, dazu kann man sagen, das wäre ein langer Prozess. Das macht sich natürlich nicht von heute auf morgen und es müssen da sehr viele Fragen geklärt werden, was für eine Autonomie das genau sein soll.
Ja, was die Nationalisten. Würde, genau, was oder ja, ja, sag ruhig weiter, dann stelle ich die Frage gleich. Ich war neugierig schon.
Ja, also ein bisschen einfach erklären, was das bedeutet, weil viele, glaube ich, denken, dass Autonomie Unabhängigkeit von Frankreich bedeutet, also dass es gar nicht mehr zu Frankreich gehört und das steht gar nicht im Raum. Mhm. Ich kann mal kurz sagen, was auch die Nationalisten sich selber vorstellen. Die, muss man dazu sagen, die letzten lokalen Wahlen auf Korsika gewonnen haben und die diese Autonomie in ihren Wahlprogrammen hatten. Also das zeigt auch der Wahlsieg, dass wirklich die Mehrheit auf der Insel dahinter steht, die Mehrheit der Menschen, die dort lebt. Die stellen sich vor, laut Wahlprogramm, dass die Hoheit der Polizei, der Justiz oder der Armee beim französischen Staat bleibt, aber dass wirtschaftliche, soziale oder auch finanzielle Kompetenzen nach Korsika übergehen. Korsika hat teilweise schon Sonderrechte, zum Beispiel verwaltet es seine Flughäfen oder seine Häfen selber. Aber Korsika will gerne auch selber Steuern erheben, vor allem auf Zweitwohnungen. Die sind ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Konflikt. Die machen 40% der Wohnungen auf Korsika aus. Und das ist auch mit die Erklärung, warum so viele junge Leute auf der Straße protestieren, denn sie haben extreme Probleme zum Teil, Wohnungen zu finden, sind auch öfter arbeitslos im Vergleich zum Festland Frankreich. Also da sieht man, es geht um Änderungen, die wirklich im täglichen Leben der Menschen auf der Insel eine Rolle spielen und wo diese sich zu stark eingeschränkt fühlen. Es geht, darauf hat der Präsident der korsischen Regionalregierung, Gilles Simeoni, nochmal hingewiesen, es geht auch darum, dass die Korsen als Volk anerkannt werden wollen mit seiner Sprache und seiner Kultur. Und zu diesen einzelnen Punkten, dazu ist die Regierung in Paris jetzt noch gar nicht konkret geworden, denn die Gespräche sollen jetzt erst im April beginnen. Und dann hat man diese Perspektive gesetzt, bis Ende des Jahres will man wissen, welche institutionellen Änderungen man überhaupt anstreben will, eventuell eben auch die Autonomie. Aber der Regierungssprecher Gabriel Attal hat heute Morgen auch noch mal in einem Interview klargemacht, natürlich werde Korsika Teil der Französischen Republik bleiben.
Das heißt, diese Aussicht auf Autonomie, die dient jetzt nicht nur dazu, diesen Konflikt oder diese Unruhen zu beruhigen, sondern die sind wirklich ernst gemeint.
Also sie müssen natürlich jetzt ernst gemeint sein, wenn man so etwas in den Raum stellt, aber es ist für mich schon der Grund, warum die Regierung in Paris und Präsident Macron so schnell reagiert haben und diese Autonomie in Aussicht gestellt haben, dass hier gerade Wahlkampf ist und dass man es überhaupt nicht gebrauchen kann, dass es zu Unruhen auf der Insel kommt. Emmanuel Macron hat 2018 noch gesagt, er sei nicht dafür, dass der Status von Korsika geändert wird, aber Korsika solle in die Verfassung geschrieben werden. Das war damals eine Ankündigung, wo man sich so ein bisschen fragen kann, mit welchem Ziel eigentlich. Das ist nicht weiter klar geworden, weil es auch in den letzten Jahren zu dieser Verfassungsänderung gar nicht gekommen ist. Und da sagen jetzt viele, der Konflikt, der holt Macron jetzt ein. Die Herausforderer von Macron, die anderen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten, die nutzen das natürlich jetzt im Wahlkampf. Seine aussichtsreichste Konkurrentin, das ist ja Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National, die hat letzte Woche schon direkt reagiert und gesagt, eine Autonomie für Korsika, das wäre eine katastrophale Nachricht. Sie hat Macron vorgeworfen, dass er zynische Günstlingswirtschaft betreibe und dass er das französische Staatsgebiet zerreiße und Korsika müsse französisch bleiben, hat sie getwittert. Aber wie gesagt, das ist eigentlich schon klar, dass das auch mit der jetzigen Regierung, sollte sie denn weiter regieren, so bleiben sollte. Andere wie die konservative Kandidatin Valérie Pécresse, die beschuldigen die Regierung, sie gebe jetzt der Gewalt nach, obwohl Pécresse grundsätzlich auch nicht gegen eine Autonomie Korsikas ist, aber auch innerhalb der Französischen Republik, also das scheint so die rote Linie für viele zu sein. Pécresse hat Macron auch vorgeworfen, er würde Gebiete wie Korsika verachten und dafür würde er jetzt bezahlen. Andere haben reagiert im linken Spektrum. Der grüne Yannick Jadot hat gesagt, wir sind schon lange für die volle Autonomie Korsikas. Es ist schlimm, dass es erst ein Drama jetzt gebraucht hat, damit die Regierung in Paris reagiert hat. Und die Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten, Anne Hidalgo, die hat gesagt, das ist eine Krise, die schlecht gemanagt wurde. Aber welche Rolle dieser Konflikt jetzt tatsächlich noch in diesen knapp 3 Wochen, die ja nur noch verbleiben bis zur Präsidentschaftswahl, welche Rolle das noch spielen wird, das können wir eigentlich erst sagen, wenn es neue Unruhen geben sollte. Das, was natürlich die Regierung versucht jetzt zu vermeiden. Wir werden sehen, kommende Nacht eventuell schon oder am Wochenende oder in den kommenden Tagen, ob es dazu kommt. Und dann kann man eigentlich auch erst einordnen, wird es nochmal eine Rolle in diesem Wahlkampf spielen oder nicht.
Christiane, dann danke für die vielen Hintergründe und fürs Erklären. Danke dir.
Gerne.
Bitte gerne danke natürlich auch fürs Zuhören. Das ist dann speziell an Sie gerichtet. Wie immer, Feedback, Rückmeldung an uns, dertag@deutschlandfunk.de. Ich verabschiede mich für heute. Sonja Meschkat, mein Name. Bis bald. Tschüss.